Dies und das, der Buchpodcast.
Tag auch.
Tag auch.
Komm, du heute was zuerst sagst.
Du bist gerade so unter den Tisch abgetaucht, hat mir etwas Angst gemacht, aber du bist wieder
da. Nein, ich bin wieder da. Genau. Und okay. Das Lustige ist, ich sage ja immer zuerst Hallo und guten Tag.
Ja.
Weil ich bin das so vom Radio gewöhnt. Weißt du, wenn das gesagt wurde, der Titel genannt wurde, ja, dann entsteht da normalerweise keine Pause.
Ja.
Weißt du? Und du hast aber immer nie was gesagt.
Genau.
Und deswegen, damit da nicht diese Pause entsteht, wo sich jeder fragt, ja und jetzt? Weil da passiert ja nichts mehr. Das ist so ein luftleerer Raum. Und deswegen habe ich immer gesagt, hallo und guten Tag, einfach damit diese Pause nicht entsteht. Weil diese Pause,
Radio-Leute mögen keine Pausen, ich
weiß. Meinem audioästhetischen Gefühl widerspricht.
Und jetzt habe ich aber gerade. Jetzt
habe ich aber gerade gesagt, nein, jetzt lass Larissa mal was sagen. Und dann habe ich es aber nicht ausgehalten und musste dann doch was sagen.
Das wird jetzt der neue Running Gag. Ich mache jetzt einfach mittendrin immer so Sprechpausen, dass du immer Angst hast, dass das Notfallband, das es hier gar nicht gibt, im Podcast anspringt. Sehr schön. Herzlich willkommen bei Lies und Das. Wir haben wieder viele, viele Bücher mit im Gepäck für euch. Und ich muss auch als erstes, damit ich es nicht vergesse, wieder unsere neuen Probemitglieder in der Steady-Community begrüßen. Das ist Simon. Herzlich willkommen. Wir hoffen, du bleibst dabei. Und Alexandra ist auch neu dazugekommen. Ihr wisst ja, wir brauchen euch, damit wir den Podcast hier machen können. Also in diesem Sinn vielen, vielen Dank. Und du hattest Kontakt mit unserem Lieblingsflix, mit unserem Lieblingscomiczeichner Flix.
Ja. Flix. Ich hatte Kontakt zu Flix, der uns ja sogar unterstützt hat. Also wirklich, bricht mir das Herz. Und er hat auch einen deiner Sätze aufgegriffen, den du quasi so zum T-Shirt-Druck freigegeben hast.
Ja,
was hatte ich ursprünglich mal gesagt? Ich kriege ja meinen Satz nicht mehr zusammen.
Man muss gelesen haben, hattest du gesagt.
Man muss gelesen haben. Okay,
man
gut.
Und
du hattest einen, der fiel
Und
dir ein.
Ich hatte Rettet die Gänsefüßchen, weil es mich so aufregt, dass in den aktuellen Literaturbüchern, sage ich jetzt mal, also Genre-Literatur, dass es da immer weniger Gänsefüßchen gibt. Also, dass da Dialoge komplett freigeschrieben sind und du nie weißt, wer sagt jetzt was, und das nervt mich total. Und insofern hatte ich gesagt, ich hätte gerne ein T-Shirt, wo drauf steht, rettet die Gänsefüßchen, nicht Flüsschen. Und der Flix hat das jetzt grafisch umgesetzt, was ich total cool finde. Insofern, wenn wir das von ihm in größerer Auflösung kriegen, dann packe ich das wirklich auf ein T-Shirt drauf und ich werde es tragen. Das ist eine Drohung.
Okay. Und man kann ja auch, ich hatte das System vorher ja gar nicht so gekannt, man kann sich das auch theoretisch bestellen. Wie heißt dieser Laden nochmal, über den man das dann macht?
Spreadshirt. Den gibt es seit Jahrtausenden.
Genau, hatte ich aber noch nicht mitbekommen.
Genau.
Und da wäre dann auch wahrscheinlich das Gänsefüßchen dann zu Spreadshirten, oder?
Ja, genau. Und dann kannst du das halt auf Tassen und auf Taschen und Flaschen und was auch immer, T-Shirts und Hoodies. Und mein Sohn hatte mir unser Lies und Das Logo auf den kleinen Hasen, also so einen Stoffhasen mit einem Pulli drauf drucken lassen. Also insofern, das ist dann immer ganz witzig, finde ich. Und da kommt auf jeden Fall dieses Motiv rein und dann kann man sich das auf irgendwelche Gegenstände drucken lassen. Und die Qualität ist in der Tat erstaunlich gut. Also ich bestelle da schon relativ lange. Und die haben auch Sachen dann so in guter Baumwolle und so. Also es ist jetzt nicht irgendein Billigzeug, was schnell kaputt geht.
Ja.
Also das müssen wir ausprobieren, weil allein das finde ich schon sehr lustig, also mit so einem T-Shirt rumzulaufen.
Und wir werden demnächst eine Lektorin auch fragen, was hat es damit auf sich?
Ja.
Warum sind Gänsefüßchen so unbeliebt in der modernen Literatur und machen es ja dadurch unter Umständen einen Tick schwieriger, auch zu erfassen? Wir könnten aber auch unseren Gast heute, Caro Wahl, nachher fragen.
Meinst du, macht die Gänsefüßchen? Ich glaube schon.
Und das frage ich mich jetzt gerade.
Doch, ich glaube schon. Ich habe das Buch
hast
aber jetzt
Buch?
Nicht da.
Hast du ein Buch? Greif an, du...
Caro Wahl.
Habe ich das Buch hier irgendwo rumliegen? Wahrscheinlich schon.
Na, wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, wir haben ein bisschen Zeit. Das fragen wir sie nachher.
Kurze Pause.
Pause war das. Die war mir fast schon wieder zu lang, aber ich fand sie okay.
Man hört deine Kopfhörer, mein Lieber.
Man hört meine Kopfhörer?
Ja.
Ah, hörst du dich in Kopfhörern wieder?
Ja.
Okay, aber jetzt nicht mehr.
Weiß ich nicht. Nee, jetzt nicht mehr.
Ja, sag mal was.
Genau. Okay. Ja, ich sag ja was.
Okay.
Nee, jetzt höre ich mich nicht mehr. Okay, gut. Alles gut. Alles gut darf man nicht mehr sagen. Man darf das nicht
sagen. Man darf alles gut sagen. Es ist ein furchtbarer Begriff. Ich habe ja immer so argumentiert. Ein Leben lang sagen wir schon kein Problem, was exakt das Gleiche ist wie alles gut. nur dass alles gut viel positiver formuliert ist als kein Problem. Ja? Kein Mensch würde sagen, no problem, kein Problem.
Ja.
Ey, warum? Ich habe doch nie gesagt, dass es ein Problem ist. Warum sollte es ein Problem sein? Ja? Und trotzdem sagen wir kein Problem, obwohl es gar nicht um Probleme geht.
Stimmt.
Ja, und der Satz ist viel schlimmer eigentlich als alles gut.
Ich finde beide Sätze gar nicht schlimm.
Nein.
Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber gut, das sind halt so Floskeln, die man so vor sich hin sagt und die man dann etwas inflationär benutzt.
Ja, alles gut. Ja, ich glaube, alles gut wirkt schnell herablassend, wenn man nicht die richtige Tonalität findet. Ja, okay. Wenn man nicht wirklich mit großer Sorgfalt diesen Begriff einsetzt, dann ist es alles gut. So unter dem Motto, du kleiner Idiot.
So.
Weißt du so, ja, nee, alles gut.
Du musst es so wie hier in Bayern sagen, du musst sagen,
Bastjo. Genau, Bast. Bastjo. Ja, ich finde es super. Bastjo finde ich super.
Bastjo ist gut.
Was ist halt nichts anderes als alles gut. Bastjo. Muss man alles verbannen dann. Also
ja.
Gut. Ja. Kommen wir zum Tagesgeschäft.
Wir kommen zum Tagesgeschäft. Und zwar fangen wir wie immer an mit den ersten Sätzen oder Absätzen aus den Büchern, die wir euch für heute mitgebracht haben. Ich bin sehr gespannt auf deinen. Ich habe ja schon eine Vermutung. Ich bin gespannt.
Natürlich hast du die Vermutung. Und du siehst ja auch schon. Du siehst ja auch schon hier rechts unten.
Sehe ich was?
Also okay, erst dann.
Nee,
ja, du hast deinen Bildschirm anders eingestellt.
Ja.
Ich bin in meinem Fenster, bin ich schon mit dem kleinen Umschlag, den du natürlich sofort wieder erkennen
würdest. Hast du was Gelbes in der Hand?
Hast du es schon gelesen?
Nein.
Cool.
Nein. Bei mir hat sich was dazwischen gemogelt.
Sehr cool, okay,
gut. Gut, aber dann fange ich mal mit meinem langweiligen Satz an, okay?
Ja.
Weil dann kannst du gleich mit deinem anfangen. Die Oppenheimer-Drillinge, die von niemandem, der sie kannte, als die Oppenheimer-Drillinge bezeichnet wurden, hatten sich seit ihren Anfängen in der gemeinsamen Petrischale immer schon auf der Flucht voreinander befunden.
Das ist ja schon mal in einem Satz schon eine komplette Story drin.
Ja, ich
fand
den Satz auch
krass.
Super.
Künstlich erzeugt und dann auch noch Drillinge.
Genau.
Und ich frage mich jetzt gerade, ist es was Historisches? Gibt es diese Oppenheimer? Wirklich? Denn Oppenheimer klingt natürlich gleich nach großem Wissenschaftler.
Nach Atombombe,
so. Jawohl. Ja. Sowohl die Petrischale als auch Herr Oppenheimer von der Bombe. Ich bin gespannt, ob es sich darum handelt. Mich hast du neugierig gemacht. Mein erster Satz.
Aber jetzt deiner, genau.
Franz Escher wartete immer noch auf den Elektriker, als er mit dem Puzzle fertig war.
Ich freue mich so.
Ja.
Ich freue mich sehr auf dieses Buch. Es ist ja, wie gesagt, also du kannst, glaube ich, verraten, worum es geht. Es ist das Buch, um das ich mich seit 2 oder 3 Wochen drücke, weil ich Angst habe, es zu lesen.
Zu Unrecht wahrscheinlich.
Ja.
Denn ich habe noch keinen Kritiker gelesen, der das Buch nicht mochte. Ich habe nur Kritiken gelesen, die sich quasi überschlagen haben.
Aber wenn du es mochtest, dann mag ich es tendenziell nicht.
Nicht. Na gut, also Graham Norton hast du auch gemocht zum Beispiel.
Ja, nein, so schlimm ist es ja auch gar nicht. Nein, ich lese es eigentlich eher deswegen nicht, weil ich dann Angst habe, dass es dann schon wieder vorbei ist, weißt du? Also ich hebe es mir eher so auf wie irgendwie so die Spitze vom Kuchen, wenn man dann das Kuchenstück von hinten anfängt zu essen, damit die Spitze das Beste am Ende dann und dann ist man satt.
Und es ist schnell vorbei. Es hat nur 238 Seiten.
Okay. Also jetzt sag, worum es geht, damit die anderen das auch wissen.
Es ist das neue Buch von Wolf Haas, den ich vorher noch nie gelesen hatte. Im Gegensatz zu dir. Ja.
Oh,
ich hatte noch kein Buch von Wolf Haas gelesen. Dies ist mein erstes. Es ist ein sehr, sehr originelles Buch. Ganz kurz, es geht um Franz Escher. Franz Escher ist ein puzzelsüchtiger Trauerredner und wartet auf den Elektriker. Seine Steckdose hat einen Wackelkontakt. Um sich die Zeit zu vertreiben, liest er ein Buch über einen Mafia-Kronzeugen, Elio Russo. Der sitzt im Gefängnis und wartet auf seine Entlassung. Er hat so viele Leute verraten als Kronzeuge, dass er um sein Leben fürchtet. Und aus Angst traut er sich in den letzten Tagen im Gefängnis, bevor er freikommt, überhaupt nicht mehr zu schlafen. Er liegt also nachts wach und liest ein Buch. Und in diesem Buch, da geht es um einen Franz Escher, der auf einen Elektriker wartet, dessen Steckdose einen Wackelkontakt hat. So, du merkst also schon, hier sind zwei Schichten, zwei G-Schichten miteinander verwoben. Und man hat als Leser Angst, schon von Anfang an, dass man nicht mehr mitkommt. Dass es zu kompliziert wird, dass das Gehirn das nicht mehr erfassen kann. Moment mal, wer liest jetzt über wen und wo spielt welche Geschichte? Aber man verliert die Verbindung zum Buch nicht. Es geht gut. Man hat große Freude daran, wie sich diese Geschichte entwickelt. Wenn man aber wirklich versucht, es zu begreifen, manchmal setzt man sich ja so hin. Das ist ähnlich wie, ich versuche, mir das Universum vorzustellen. Irgendwo ist doch mal Schluss. Und manchmal liegt man im Bett und versucht sich das vorzustellen und wird wahnsinnig darüber. Weil irgendwann kriegt man Panik. Kennst du das nicht? Ich kenne ganz viele Menschen, die das kennen. Wenn man sagt, ja, irgendwo ist es doch mal zu Ende. Und du denkst immer weiter und immer weiter. Und plötzlich kriegt man so eine innere Unruhe und muss raus aus dieser Spirale. Interessant. Ich kenne ganz viele Menschen, die wahnsinnig werden über diesen Gedanken.
Ja, jetzt werde ich auch wahnsinnig. Jetzt hast du mich erst auf die Idee gebracht. Aber weiter. Ja.
Also wenn man versucht zu begreifen, wie dieses Buch konstruiert ist und wo welche Geschichte wie spielt, dann dreht man durch. Also einfach nur auf die Geschichte einlassen. Sie nimmt einen an die Hand, lässt einen auch nicht los und man versteht auch alles. Man zweifelt nur zwischendurch dran. Man denkt mit jeder Seite, ich glaube, bei der nächsten Seite steige ich aus und dann komme ich nicht mehr mit. War bei mir aber nicht der Fall. Dieses Buch ist voller wunderbarer Ideen. Es geht auch immer wieder um Sprache. Es geht um die Eigenheiten, aber natürlich das Besonderste daran, das ist diese Konstruktion. Man erfährt auch natürlich so ein ganz bisschen über die Welt der Trauerredner. Es gibt wunderschöne Sätze von Wolf Haas, wie die schwierigsten Trauerreden waren immer die für die steinalt Verstorbenen, weil ihre Kinder schon zu alt waren, um die Hinterbliebenen zu spielen. Das ist ein typischer Wolf Haas-Gedanke. Wunderschön. Und natürlich hat dieses Buch auch den typischen Wolf Haas-Ton. Einmal argumentieren sie so über die Wirkung. Sie puzzeln zu zweit und sie argumentieren und streiten ein bisschen um die Wirkung von einem Puzzle. Und er nur, interessant, sagte Escher, im Sinne von interessant, dass du so etwas Uninteressantes interessant findest. Ja, sehr interessant, lachte Nelly, verzweifelt. Weißt du? Ja, da gibt es, und das Buch ist natürlich voller Humor auch. Es gibt eine Leiche, die hat ein Handy in der Brusttasche, das plötzlich klingelt. Und es ist ein Lied, nämlich, und das heißt, ruf mir nicht an. Gern hätte er dem Toten zur Wahl des Klingeltons gratuliert. So einen guten Schmäh hat er diesem stillen Typen gar nicht zugetraut. Ja. Und dann vielleicht noch zum Schluss, so ein typischer Wolf-Haas-Gedanke. Da geht diese eine Person also in die Wohnung des Elektrikers. Er geht zu dem Elektriker nach Hause und sieht, der hatte sich sogenannte Spots in die Zwischendecke gebaut. Diese Beleuchtungskörper deprimierten Escher. Deckenspots erinnern ihn an Leute, die Deckenspots hatten. In diesem Fall konnte er es aber verwenden, denn wer will einem Elektriker verbieten, sein Handwerk zu übertreiben? Es ist vielleicht einer der Romane des Jahres, weil er so originell ist, weil er so grandios konstruiert ist, weil er einen auch ein bisschen fordert, aber trotzdem total zugänglich ist.
Ach, schön.
Es ist ein Buch, da muss erst mal jemand rankommen. Wackelkontakt von Wolf Haas.
Liest du jetzt mehr von ihm?
Ja.
Haha.
Auf jeden Fall. Gerade weil er ja auch mit seiner Sprache so besonders spielt. Ich weiß nicht, ob ich die Brenner-Krimis lesen möchte, aber einen werde ich mir auf jeden Fall mal antun.
Doch, also ich weiß,
wirklich, da stimmt ja auch keine Grammatik. Der Brenner redet ja einfach nur so vor sich hin, da werden keine Sätze beendet. Und genauso schreibt er. Das ist, also da stimmt nichts. Das ist so ein lockerer Plauderton. Ich bin total gespannt.
Du hörst halt einfach immer diese Erzählerstimme in deinem Kopf, finde ich, wenn du Wolf Haas liest. Und das liebe ich sehr an ihm. Und ich weiß, dass es nicht alle mögen, aber ich mag das wahnsinnig. Insofern, ja, ich freue mich sehr drauf. Bei mir hat sich, wie gesagt, ein anderes Buch dazwischen gedrängelt, aber dieses Wochenende ist es soweit.
Ja. Und ich habe auch gar nicht zu viel verraten. Ich wusste gar nichts über dieses Buch. Insofern war ich erstmal mit dem Konzept kurz überfordert, weil ich dachte, was geht denn da ab? Nur, wie das Buch funktioniert, muss man sagen, aber ich habe über den Inhalt an sich nichts erzählt. Und da soll man auch nichts verraten. Es ist ein Ritt. Es ist ein wunderbarer Ritt, wirklich.
Sehr schön. Du, ich habe letztens wieder mal einen Podcast gehört. Ist ja meine Sucht neben dem Lesen, wie du weißt. Und ich höre auch Fest und Flauschig, den großen Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Und da hat Jan Böhmermann etwas erzählt, das zu unserem Podcast wiederum passt. Und zwar, dass ein Buchladen in Bremen namens Otto und Sohn im August schließen muss. Und jetzt, und das fand ich so nett, jetzt hat er praktisch dann das bekannt gemacht und hat mit seiner großen Reichweite dafür gesorgt, dass jetzt ganz, ganz viele Leute da ihre Bücher bestellen. Also wenn ihr Lust habt und gerade sowieso was bestellen wolltet, bestellt es nicht bei dem Großen mit dem A, sondern bestellt es bei dem kleinen Otto und Sohn. Oder natürlich bei euren ganzen vielen anderen kleinen Buchläden. Ich kann euch sagen, bei Instagram ist er zu finden unter otto-und-sohn.buchhandlung oder im Internet auch otto-und-sohn.buchhandlung.de. Insofern denkt immer bitte dran, ihr könnt natürlich, wenn ihr Bücher online bestellt, falls ihr nicht irgendwie eine Buchhandlung in Gehweite habt, dann könnt ihr die auch bei kleinen Buchhandlungen bestellen. Also die sind alle an dieses große Netz angeschlossen und ihr könnt trotzdem dann über eure kleine Buchhandlung online bestellen und seid dann, ja, tut was Gutes.
Kurze Frage nochmal. Ja. Werden die Bücher kostenlos versandt?
Unterschiedlich, soweit ich weiß.
Denn ich glaube, das ist natürlich der größte Abschreckungsfaktor. Du bestellst es online, ist ganz toll,
zahlst aber... Dann musst du einfach mehr bestellen. Dazu habe ich ein kleines Reel auf unseren Instagram-Account gestellt, weil mein Sohn nach Hause kam und gesagt hat, Mama, ich brauche der Besuch der alten Dame von Dürrenmatt als Schullektüre für Deutsch. Und ich sage, ja klar, bestelle ich dir. Und dann bestelle ich sowas immer gebraucht, weil ich mir denke, das ist ja, das sind so Bücher, die typisch in der Schule tausendmal bestellt werden und die musst du nicht neu bestellen, sondern die sind ja dann schnell wieder weg. Und habe das also gebraucht bestellt und dann war ich auf der Seite und dachte mir so, ach, wenn ich jetzt schon mal dabei bin, kann ich ja auch mal noch so ein paar andere gebrauchte Bücher wegen Versandkosten und so. Und ich dachte mir, naja, Versandkosten fangen vielleicht dann so ab 20 oder 30 Euro an, dass es versandkostenfrei ist. Habe mir einen riesigen Warenkorb zusammengestellt, weil gebrauchte Bücher sind ja in der Regel sehr billig. Und dann kam am Ende eine riesige Kiste an Büchern, die ich bestellt habe, mit der schönen Ausrede, dass ich das ja nur wegen dieser blöden Schullektüre bestellt habe. Und das Porto musste ich übrigens dann trotzdem zahlen.
Ach, guck mal.
Kennst du das? Bücher kaufen macht so Spaß. Das ist echt schlimm. Aber wie gesagt, wenn ihr Bücher kauft, kauft sie bei der kleinen Buchhandlung um die Ecke.
Oder gebraucht halt, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, bei BookTok.
BookBot.
Ich habe neulich, BookBot, nicht BookTok. BookBot. Ja, da fand ich ganz interessant. Ich habe danach mich immer wieder umgeschaut und wollte ein Buch gebraucht kaufen, weil ich es nochmal lesen wollte. Das kalte Blut von Chris Kraus. Und da fand ich aber ganz merkwürdig, man schickt ja so Bücher ein und die werden ja auch fotografiert. Und was ich dort aber fand, war ein unverkäufliches Leseexemplar von Chris Kraus, Das kalte Blut. Bücher, die eigentlich nicht verkauft werden dürfen.
Ja, das geht nicht.
Und das fand ich aber auch wirklich ganz interessant, denn dieses Buch war genau das, was ich damals in der Hand hielt. Also es ist nicht mein Buch, aber nein. Also, aber ich hatte genau so ein unverkäufliches Leseexemplar, Presseexemplar bekommen, bevor ich mit Chris Kraus damals ein Gespräch gemacht habe. Und ich habe dieses Buch gehabt. Also A, das darf man nicht so verkaufen. Aber das Problem war, ich hatte vor unserem Gespräch dieses Buch gelesen bis Seite 465. Von 500 Seiten.
Oh.
So. Und stellte nach unserem Interview erst fest, dass dies nur das erste Buch war. Das war die erste Hälfte. Das Buch an sich hat über 1000 Seiten. Und hinten stand drin, die anderen Seiten waren noch nicht fertig. Wenn Sie Interesse haben, den Rest dieses Buches zu lesen, dann schreiben Sie uns einfach.
Ach so.
Mit anderen Worten, dieses unverkäufliche Rezensionsexemplar war gar nicht das ganze Buch. Das war einfach nur die erste Hälfte.
Oh,
was ich aber auch wirklich erst, ich las dann, glaube ich, noch andere Rezensionen und die sprachen davon irgendwie, ja, in diesem großen Buch über 1000 Seiten. Und ich nur, 1000 Seiten, wovon reden die? So ein totaler Quatsch. Und dann las ich erst diese allerletzte Seite. Und da stand vom Diogenes Verlag diese kleine Mitteilung. Hier, das ist nicht das komplette Buch. Wenn Sie aber Interesse haben, bitte schreiben Sie uns. Und, und das Buch, was Sie da jetzt reingestellt hatten, ist ein Buch, was wirklich nicht das ganze Buch ist. Und ich habe ihn aber auch gleich geschrieben.
Ja, sehr gut. Das ist nämlich das Coole. Also Sie bezahlen uns jetzt nicht mehr für Werbung. Sie haben uns einmal für Werbung bezahlt. Vielen Dank dafür. Aber wir können ganz frei über Sie reden. Das durften wir zum Glück letztes Mal auch schon. Das ist zum Glück ein kleiner, netter Laden, finde ich, die auch wirklich auf Kritik reagieren. Also die sind sehr offen für Kritik, weil sie halt noch relativ neu sind. Also die lernen halt auch noch dazu. Also ich habe ihnen zum Beispiel geschrieben, was ich nicht gut fand, war, dass meine Bücher in so eine Knacksfolie eingepackt waren. Was dann natürlich schön für die Bücher ist, aber das braucht's nicht. Bücher gehen eigentlich nicht kaputt im Versand.
Moment. Also so eine Luftpolsterfolie?
Ja, genau.
Ja, das ist natürlich auf der anderen Seite, ökologisch gesehen wahrscheinlich nicht problematisch. Ja. Es sei denn, die wird immer wieder verwendet. Auf der anderen Seite wollen sie, dass das Buch exakt so ankommt.
Ja.
Und ein Buch, das von einem Briefträger so in den Briefkasten gequetscht wird und so.
Es war eine Kiste wieder. Ich hatte wieder mehr bestellt. Okay, es war eine ganze Kiste voller Bücher und da ist es eigentlich nicht nötig, weil die Bücher ja dann so komprimiert sind, dass die gar nicht hin und her rutschen können und auch nicht in den Briefkasten gesteckt werden. Aber du hast recht, also das übliche Problem mit Postboten und Büchern, das kennen wir, glaube ich, alle.
Und das finde ich eben das Tolle bei BookBot auch, dass sie die Bücher fotografieren. Dass du exakt weißt, wie sieht das Buch aus, außen, wie ist der Schutzumschlag erhalten. Und das finde ich toll. Das kriege ich nirgendwo anders.
Was ich noch nicht verstehe, was ich auch nochmal nachfragen wollte, ist, wie die auf ihre Preise kommen. Weil ich hatte denen dann ja auch eine Kiste mit Büchern geschickt und die sind mittlerweile auch fotografiert worden und sind online. Und da war ein Geigenspielheft dabei. Und das war nicht in gutem Zustand. Und ich dachte mir einfach, ich probiere es mal aus. Und das haben sie aufgenommen und haben auch hingeschrieben, dass der Zustand, glaube ich, nur akzeptabel ist oder so, weil es war ziemlich gewellt. Das ist mal nass geworden.
Ja.
Und als Preis haben sie aber, glaube ich, 27 Euro festgesetzt. Das kauft ja kein Mensch. Ich will auch nicht 27 Euro dafür. Mir wird ja irgendwie 50 Cent schon reichen.
Das hatten wir letztes Mal. Das hatten wir letztes Mal schon gesehen. Ja.
Aber das, also wie gesagt, das, es sind noch viele Fragezeichen, aber ich finde generell gut, was die machen, weil sie es eben mal anders machen und nicht so wie die anderen.
Ja.
Und weil man eben auch vergriffene Bücher da relativ gut noch bekommt, die man woanders eben halt nicht mehr bekommt.
Ja. Also ich finde es auch toll, auch das mit dem Fotografieren habe ich noch nirgendwo anders erlebt. Ja, kann man durchaus machen. Nur so konnte ich sehen, dass da unverkäufliches Leseexemplar steht. Und das ist aller Voraussicht nach wirklich nur die erste Hälfte ist. Ich habe das vor ein paar Tagen, ich glaube vor 2 oder 3 Tagen, habe ich es ihnen geschrieben. Das Buch ist aber noch drin.
Die sind ein bisschen, ich glaube, die haben gar nicht so viele Leute, ehrlich gesagt. Ja. Das dauert ein bisschen.
Also, ja, wir senden dir das abgebildete Buch, steht da drauf.
Ja.
Nein, bitte nicht. Weil das vermutlich nicht das ganze Buch ist. Und ich ärgere mich seit Monaten. Ich habe mein Buch verliehen damals oder irgendjemandem auch gegeben. Und ich will das Buch seit 1,5 Jahren nochmal lesen, weil es eines der besten Bücher war, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Es ist fantastisch. In Deutschland ein totaler Flop. In Frankreich ist das Buch ein Riesenerfolg.
Wie heißt das nochmal? Sagst du nochmal, wie es heißt?
Das kalte Blut von Chris Kraus.
Das kalte Blut von Chris Kraus. Okay.
Und in Frankreich heißt es wörtlich übersetzt die Arschlochfabrik.
Viel besser.
Ja.
Weil das kalte Blut klingt ja wieder wie so ein Krimi oder wie so ein Mördermetzel irgendwas.
Es geht um zwei Brüder aus Riga, die Karriere machen, erstmal im Nazi-Deutschland und dann als Spione in der Bundesrepublik, als die entsteht.
Oh.
Okay. Genau. Und es gibt eine Jüdin, Eve. Die ist mal des einen und mal des anderen Geliebte. Also, das ist eine wahnsinnig tolle Geschichte, in einer tollen Sprache geschrieben.
In Göttingen geboren, sehe ich gerade, natürlich besonders gut.
In deinem Göttingen, stimmt.
Ja. Wunderbar, ja, laden wir den doch mal ein.
Du, ich bin so gespannt auf die drei Oppenheimer-Drillinge.
Die drei Oppenheimer-Drillinge, genau. Sie haben nichts mit der Atombombe zu tun, das kann ich schon mal vorweg schicken, gar nichts. Und es wird auch nirgends erklärt. Also natürlich denkt bei dem Namen jeder an den Forscher Oppenheimer, aber das wird nicht erklärt. Also, es ist mal wieder eine Familiengeschichte, kennst mich ja. Diesmal geht's um die Familie Oppenheimer aus New York, da sind die Eltern, Salo und Johanna, und die Ehe bleibt zunächst kinderlos, dann aber bekommen sie Drillinge, Harrison, Lewin und Sally. Unser Vater hatte Jahre seines Lebens damit verbracht, sich Bilder anzusehen, oft wirklich schwierige Bilder. Und deshalb war er imstande, eine Grundwahrheit über diese drei Winzlinge herauszulesen, nämlich, dass sie von Anfang an so waren, wie sie immer sein würden. Harrison wild darauf zu entkommen, Sally prinzipiell schlecht gelaunt, Lewin sehnsuchtsvoll auf sich zurückgeworfen. Daran war nichts zu ändern, wie es auch für Salo selbst keine Hoffnung auf Änderung gab. Also das mal so die Zusammenfassung. Was in dieser Familie fehlt und was auch so anders ist an diesem Buch zu anderen Familiengeschichten, ist Wärme, Nähe und Liebe. Die Mutter versucht vergeblich, das alles irgendwie heraufzubeschwören, aber es klappt nicht. 17 Jahre nach den Drillingen kommt dann die Nachzüglerin zur Familie, so heißt nämlich auch das Buch, die Nachzüglerin. Ein kleines Mädchen namens Phoebe. Das kommt aber wirklich sehr, sehr spät erst dazu, also dieses Mädchen. Also du denkst dir die ganze Zeit, hey, das Buch heißt die Nachzüglerin, wann kommt die denn endlich? Und die kommt wirklich sehr, sehr spät.
Naja, weil sie eine Nachzüglerin ist, deswegen, sie ist noch nicht von Anfang an, aber ist doch logisch. Also.
Ich fand den Anfang, muss ich sagen, etwas zäh, die Sätze sind lang, die Erzählperspektive ist ungewohnt.
Oh, dass du durchgehalten hast bei sowas.
Ja, weil dann erst denkt man, es sei so ein allwissender Erzähler, weißt du? Also so ganz typisch. Und dann merkt man aber, dass es die Nachzüglerin sein muss, die da eigentlich alles erzählt, die aber eigentlich das meiste gar nicht wissen kann, weil sie ja gar nicht dabei war, weil sie ist ja erst 17 Jahre, weißt du so. Also das fand ich ein bisschen komisch und ich weiß auch nicht, warum die Autorin sich dafür entschieden hat, das so zu machen. Ach so, die Autorin habe ich noch gar nicht gesagt. Jean Hanf Korelitz ist das mal wieder. Die war hier schon mal, glaube ich, zumindest erwähnt worden. Mhm,
genau.
Also insofern, das fand ich ein bisschen komisch mit dieser Erzählperspektive, aber dann hat es mich doch irgendwie gepackt. Ja, ich war einfach mittendrin in der Geschichte und wollte wissen, wie es weitergeht. Also insofern, das hat mich dann irgendwie nicht mehr so gestört.
Mhm.
Dieser Harrison entpuppt sich zu einem total konservativen Fox News Intellektuellen. Also den hast du abgrundtief, wenn du das Buch liest. Louis mausert sich zu einem doch erstaunlich warmherzigen Menschen und Sally entdeckt ihre Liebe zu antiquarischen Möbeln. Und wir sind einfach dabei. Also als Lesende bist du dann einfach dabei, wie diese drei Menschen erwachsen werden, so gänzlich ohne einander. Also von Anfang an leben die parallele Leben. Sie begegnen sich so gut wie nie freiwillig, obwohl sie Drillinge sind, wo du ja immer denkst, also bei Zwillingen weiß man ja so eine ganz enge Verbindung und so. Und das denkt man, muss ja bei Drillingen auch so sein. Aber irgendwie klappt das nicht so mit diesem Familie sein. Und dann ist natürlich die Frage, warum das so ist. Ist es, weil ihre Eltern sich nicht wirklich lieben? Ist es, weil sie in einer Petrischale entstanden sind? Ist es, weil sie einfach alle extrem egoistische Menschen sind? Hat vielleicht die Herkunft etwas damit zu tun oder der jüdische Urahn, der erwähnt wird, Jud Süß genannt, von dem sie abstammen? Oder hat es mit einem Unglück zu tun, das ihrem Vater widerfahren ist? Also das sind alles so Fragen, die du dir stellst. Und die Nachzüglerin Phoebe sucht Antworten auf diese Fragen, die eben sehr spät auftaucht. Und sie versucht, ihre Familie zu einer Familie zu machen. Und das finde ich ganz, ganz süß. Und es ist also insgesamt ein Familienroman über eine Familie, die eigentlich keine Familie sein möchte. Ich hatte es angefangen zu lesen und dachte mir, das könnte wieder so sein wie Hallo, du Schöne von Anna Politano. Mhm. Weißt du, auch so irgendwie so eine schöne Familiengeschichte. Und dann hast du lauter Geschwister, die sich lieben und unterstützen und alles ist toll. Und das sind ganz tolle Menschen. Und du denkst dir, ach, ich würde so am liebsten in diese Familie rein und mit denen leben. Und bei der Familie denkst du dir nur, hey, zum Glück ist meine Familie nicht so. Also mal was ganz anderes. Ich habe es erstaunlich wirklich gerne gelesen, weil es so ganz anders ist und du dir eben mal, es wirkt so ein bisschen realistischer, weißt du, weil man kennt viele Familien, wo sich Geschwister zum Beispiel gar nicht nahestehen. Und das kommt, finde ich, dann in so Familiengeschichten wird das manchmal alles ein bisschen zu weich gezeichnet. Und das ist hier nicht so. Das wirkt alles sehr, sehr real. Also das heißt Die Nachzüglerin von Jean Hanf Korelitz.
Interessant. Mhm. Gibt es eigentlich eineiige Drillinge?
Ich glaube nicht, oder?
Ich glaube auch nicht, oder? Aber die Frage ist, man denkt, wenn es eineiige Zwillinge gibt, warum soll es nicht eineiige Drillinge geben? Halt nur tausendmal seltener.
Ich habe nur letztens was gehört von einer Frau, die hat zwei Zwillingspaare gleichzeitig ausgetragen und das waren zweimal eineiige Zwillinge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder bin ich da auf einen Instagram-Scheiß reingefallen? Ja. Kann auch sein. Gut. Vielleicht habe ich es mir auch falsch gemerkt. Egal.
Die sind ja jetzt nicht eineiig, offensichtlich. Nee. Ja. Spielt es eine Rolle, dass sie Drillinge sind? Dass sie so aneinander geschweißt sind durch das Drillingsdasein?
Jetzt muss ich überlegen, was ich verraten darf.
Ach so, okay, um Gottes Willen. Nie was verraten, um Himmels Willen.
Ich glaube, ich verrate
Vergiss
nichts.
Vergiss es. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gefragt,
weil
ich habe nichts
gesagt. Da gibt es nämlich dann noch eine relativ interessante Wendung, die will ich jetzt nicht verraten. Genau, okay. Ich sage nichts mehr dazu.
Aber gut zu wissen, dass es da nochmal eine krasse Wendung gibt.
Ja.
So, wir bekommen heute auch wieder einen Buchtipp von einer prominenten Autorin in diesem Fall. Und Larissa, auch wenn Caro jetzt rot wird, es ist eine deiner liebsten Autorinnen.
Darf ich gleich mal mit Caro ein Hühnchen rupfen?
Oh, wieso? Caro Wahl ist da. Hallo, Caro.
Hallo, Caro. Nee, das Hühnchen ist eigentlich ein Gänschen. Und zwar haben sich Christian und ich darüber unterhalten, dass die Gänsefüßchen langsam aus Büchern verschwinden oder dass immer mehr Leute keine Gänsefüßchen, also Anführungszeichen, verwenden. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn wir mit dir reden, muss ich doch mal kurz in deine Bücher reingucken. Und ich habe sie mir jetzt extra nochmal hier geholt. Und du machst es ja zum Glück ganz schlau, sodass ich dich gar nicht schimpfen kann, weil du machst dann immer so Knut Doppelpunkt und dann kommt was, aber auch ohne Anführungsstriche. Was, wieso? Darf ich dich das fragen? Wieso? Ja. Was, wieso keine Anführungszeichen?
Also das war sofort klar, als ich, glaube ich, angefangen habe zu schreiben, weil ich das mochte, diese dramatische Art der Darstellung. Gar nicht unbedingt nur wegen den Gänsefüßchen, die mich nerven, sondern weil ich einfach schön finde, wenn da kein Sagen, kein Schreien, kein irgendein Synonym für Sagen, also zwischen dem Leser und dem Text steht, wenn da eben nur das Gesagte ist. Und ja, dann war das für mich irgendwie sofort klar. Hat auch niemand was dagegen gesagt.
Nee, man liest es so ganz schnell, finde ich. Also dadurch kriegt es so ein Tempo bei dir. Insofern, bei dir ist es ein Stilmittel, aber mir ist es aufgefallen, dass es wirklich in manchen Büchern echt verwirrend ist, weil man dann gar nicht mehr weiß, wer was sagt.
Also, ja, also Caro, es ging auch gar nicht um dich, Caro, in dem
nein,
Fall, sondern
Larissa
und ich hatten uns allgemein gefragt, warum so Literaten einfach wahnsinnig gern auf diese Gänsefüßchen verzichten und es dadurch aber auch manchmal etwas schwieriger wird zu erfassen. Ne? Und das ist aber irgendwie so eine Welle. Und da haben wir gedacht, na gut, eine Autorin mit der schnacken wir gleich. Vielleicht hat sie eine Erklärung, weil sie hat schon mit LektorInnen zu tun gehabt.
Nee, voll auch fragen mich Leute, wie ich das bei meiner Lektorin durchbekommen habe. Und dann dachte ich so, nee, also war jetzt keine große Mauer, die ich da durchbrechen musste. Aber ich finde, das ist auch sowas, was ich mir irgendwie beibehalten möchte, dieses ohne Gänsefüßchen und eben, also vor allem nicht wegen den Gänsefüßchen, sondern dieses Name, Doppelpunkt, das Gesagte.
Weil, das ist so dein Stil, gell?
Ja, auch weil es für mich einfach ist. Da muss ich mir kein Synonym für sagen oder so ausdenken. Es ist irgendwie so einfacher. Man muss sich einfach nicht so viel Gedanken machen, wie man jetzt dieses Gespräch darstellt. Und ja.
In was für einer Phase bist du gerade? Also bist du gerade in der, ich überlege mir ein neues Thema oder ich bin mittendrin im Schreiben oder schon im Lektorat? Wo steckst du gerade drin in deinem Projekt?
Ich glaube, das ist das Problem. Ich mache gerade irgendwie alles gleichzeitig. Ich bin viel unterwegs, lektoriere gerade den Roman, der im August rauskommt und schreibe gleichzeitig an zwei Romanen, die ich dann daraufhin gerne rausbringen möchte und weiß noch nicht, welcher es wird und muss noch so zwei Texte für eine Anthologie schreiben. Deswegen ist es gerade alles irgendwie so schwierig und ich bin nicht so gut in priorisieren und sagen, was jetzt am wichtigsten ist. Deswegen ja, alles gerade so ein bisschen.
Gut, erzähl einfach ein bisschen mehr. Larissa und ich können das vielleicht für dich entscheiden. Dann nehmen wir dir die Entscheidung an. Also sag einfach, was entschieden werden soll. Larissa, die Sache ist die, als ich mit Caro vor jetzt ein paar Monaten mittlerweile gesprochen habe mal für einen großen Talk, da war Caro so voller Vorfreude auf das Buch, an dem sie gerade schreibt. Auch deswegen, weil es etwas ganz anderes wird als Windstärke 17 und 22 Bahn jetzt. Es wird etwas ganz anderes. Und Caro, du hast dich so diebisch gefreut. Gibt es die Freude immer noch?
Boah ja, ich freue mich so. Ich bin so ungeduldig. Ich möchte, dass das jetzt erscheint. Ich freue mich schon sehr auf März, wenn es dann angekündigt ist. Ja. Und dann eben das Thema auch und so weiter bekannt ist. Aber ja, ich bin total... Ich finde es ja immer schlimm, wenn Zeit ganz schnell vorumgeht, weil man denkt, oh Gott, ich werde immer älter, jetzt wieder ein Jahr rum, aber jetzt will ich, dass die Zeit richtig schnell umgeht.
Hast du ein bisschen auch Angst davor, weil du jetzt praktisch diese Serie, mit der du bekannt geworden bist, diese Figuren verlässt?
Nö, kann ja wieder zurück zu denen zurückkehren, wenn es jetzt nicht klappt mit den anderen.
Okay.
Ich hab die Tür ja nicht zugemacht in diesem Kosmos und ich glaube, dass ich da gern nochmal irgendwie zurückkehre und mal schaue, was so mit den Leuten geht. Aber ja.
Caro, wie schreibt sich das denn da oben in Kiel? Denn Caro ist ja umgezogen vor einiger Zeit. Es ist der erste Winter, den du in Kiel ganz oben an der Küste verbracht hast. Ja, wie hat sich das so geschrieben und mit was für einem Blick?
Also aus dem Fenster? Ist toll. Ich fühle mich hier richtig wohl. Ich glaube, ich habe mich noch nie in der Stadt ad hoc so wohl gefühlt. Also der Winter ist hart hier, muss man sagen. Es stürmt eigentlich immer und regnet. Und man, wenn man draußen ist, rennt man immer gegen so eine Sturm- und Regenwand. Aber ich bin jetzt abgehärtet, ich kann es jetzt ab. Und ich mag das total gerne. Also dass hier überall Wasser ist, dass man so aufs Wasser rausguckt, dass man so diese Meermündung sieht. Ich fühle mich hier voll wohl, mag die Leute.
Ja, die Heiserkeit kommt nicht vom Schiedwetter, müssen wir den Leuten sagen. Die Heiserkeit kommt vom Feiern, ne?
Ja, ich hatte die Ehre, dass ich zum Deutschen Filmball eingeladen worden bin von Konstantin Film, die den Kinofilm im September rausbringen. Und das war ein ganz wilder Ausflug, ja. Da war man das erste Mal so in dieser, weiß nicht, wie nennt man das, High Society-Welt zu Gast. Und ich fand es voll cool und aufregend und auch voll cool, irgendwie dann Stromberg und so weiter so als Schauspieler zu treffen. Aber ich habe auch gemerkt, das ist schön und aufregend, aber ich bin ganz froh, dass ich in der Buchbranche zu Hause bin.
Ja. Bleibt denn bei all dem Schreiben auch noch Zeit zum Lesen bei dir? Also ich glaube, ich kenne die Antwort, weil ich dir auf Insta folge und gesehen habe, dass du da schon oft Fremdbücher postest sozusagen.
Sorry.
Nee, liest du viel?
Also nicht so viel, wie wenn ich, also ich lese auf jeden Fall mehr, wenn ich gerade nicht schreibe. Das merke ich schon. Aber ich versuche und so viel wie möglich zu lesen. Und was ich vor allem gern lese, sind eben Texte von KollegInnen, von DebütantInnen oder Leuten. Also was jetzt auch oft vorkommt, dass ich einfach Texte zugeschickt bekomme, die einen Blurb von mir wollen. Und dass ich da auch viel absagen muss, aber das ist halt auch besonders aufregend, wenn man dann Texte liest, die noch nicht da sind. Okay. Und dann eben ohne zu wissen, also diesen Text hat quasi noch niemand rezensiert und dann muss man entscheiden, ob man das macht oder nicht. Und dann hat man so eine ganz, man muss so ganz ohne irgendwas, das da ist, eine Meinung zu einem Text finden. Und das finde ich total aufregend.
Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Genau, so ein Blurb ist so ein Kurzzitat von anderen Autorinnen, Autoren, das dann auf dem Buch oder hinten drauf oder auf den ersten Seiten abgedruckt wird, je nachdem, und dann auch in der Bewerbung zu sehen ist. Also danach wirst du jetzt gefragt sozusagen.
Und ich habe auch schon gehört, dass oft diese Blurbs geschrieben werden, ohne dass die Person das Buch überhaupt gelesen hat.
Das habe ich letztens auch gehört und ich war total geschockt, weil das war mir nicht bekannt und das finde ich total schlimm. Also das finde ich ganz schlimm. Also wenn das bei mir jemand machen würde, das würde ich nicht wollen. Ich finde es sehr, da fehlt irgendwie so eine Wertschätzung, wenn man so, weiß nicht, wenn dann Autor, eine Autorin entscheidet, wir geben das jetzt diesen Menschen und ich würde mich freuen, wenn dass der was über mein Buch sagt und dann liest dieser Mensch diesen Text nicht. Das finde ich, da tut mein kleines Herz weh, wenn ich das
verstehe ich auch, aber es sind so Freundschaftsdienste dann, weißt du, dass man sagt, kannst du für mich? Und man sagt, ja, komm, ich schreibe dir 3 Zeilen, die auf alles passen könnten, Hauptsache, die sind positiv. Aber schön, jemand, der dir einen Text zugeschickt hat, weiß, dieses Buch hast du definitiv auch wirklich gelesen.
Definitiv, ja. Und ich kann auch nicht lügen, also ich könnte jetzt auch nicht einen Blurb schreiben für einen Text, den ich doof finde.
Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, was du uns für ein Buch empfiehlst. Was hast du mitgebracht?
Ja, voll gut. Ich bringe nämlich ein Buch mit, für das ich einen Blurb geschrieben habe. Und das ist von Kurt Brödel, Klapper.
Ah, mit diesem tollen Cover, mit dieser Zitronenscheibe oder Orangenscheibe.
Ja, genau.
Ach, das
knallige.
Sieht so toll aus. Erzähl.
Wie heißt das? Klapper?
Klapper. Ja, Klapper. Ja, das war auch so, ich habe diesen Text bekommen und ich finde bei so Debütroman von Leuten, die von Twitter oder so bekannt sind, da bin ich ein bisschen vorsichtig manchmal, weil man oft in so Texte reingelesen hat, die dann irgendwie doch nicht so gut waren und da dachte man, bleib mal auf Twitter oder wie das jetzt heißt halt. Aber dann habe ich diesen Text bekommen, reingelesen, war sofort verliebt in diesen Text. Also es geht um Klapper und Klapper ist so ein Außenseiter, es spielt glaube ich irgendwann in 10er Jahren. Ist so ein Außenseiter, ein Computer-Nerd, hat nicht viele Freunde und dann kommt Bea. Das ist so ein Mädchen, ein starkes, irgendwie beliebtes, cooles Mädchen, was so, sich nicht irgendwie beeindrucken lässt von diesen Dynamiken und so ganz klar ihre Meinung sagt. Und die freunden sich an und es ist eben vor allem diese Geschichte dieser Freundschaft und dann passiert was ganz Schlimmes und dann wird eben von dieser Freundschaft erzählt und auch, was das mit Klapper gemacht hat. Und es ist so, warum ich mich so verliebt habe in den Text, ist, weil er so diese Gratwanderung beherrscht zwischen Traurigkeit und Lustigkeit. Also man ist die ganze Zeit zwischen Heulen und Lachen. Also wirklich, aber dass es gut funktioniert. Und gleichzeitig ist da so eine ganz besondere Stimmung evoziert. Also so, es gibt ja diese Bücher oder Filme, die einfach so eine, wenn man an die denkt, dann hat man sofort so nicht ein Bild vom Kopf, sondern so ein Gefühl für so eine Stimmung, so eine, was ganz bestimmt ist. Und das hatte ich bei dem Buch und das hatte ich lange nicht mehr, muss ich sagen.
Ach schön.
Auch jetzt, wenn ich dran denke, denke ich an dieses, es ist auch so ein bisschen, diese Stimmung ist ein bisschen wie dieses Cover, so flirrend, besonders,
Also das ist glaube ich eher so Orange, die wie so eine Sonne am Horizont am Ende einer Straße aufgeht und dann ist aber einfach nur so eine halbe Orangenscheibe, als Sonne sozusagen. Oder ist es eine Zitrone? Es ist eine Orange, ne?
Da fragst du mich jetzt.
Ach, okay, keine Ahnung. Ich finde, es sieht eher gelb aus, aber ich habe es nicht gelesen. Also vielleicht hat es ja auch irgendeinen inhaltlichen Bezug, dieses also Cover. Es springt wahnsinnig ins Auge. Also.
Ja.
Interessant. Und darf ich nur noch kurz fragen, der Name Klapper hat ja sicherlich eine Funktion. Verrät man zu viel, wenn du sagst, warum Klapper? Wo kommt der Name her?
Ich glaube, das wird gar nicht erklärt. Okay, alles klar.
Klapper.
Aber es ist eher so Coming of Age, oder? Es sind
es
junge
ist total
Leute.
Coming
ja, ja,
of
genau.
Age.
Okay, genau. Genau.
Also später ist er dann älter und schaut eben auch zurück. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall so ein Coming of Age Roman, da, wo es darum geht, dass man eben auch ja rausgeht aus diesem Jugendleben und reingeht in so ein selbstbestimmtes Leben mit dem, was man so erlebt hat.
Wunderbar, danke dir für diesen Tritt in den Hintern, muss ich sagen. An diesem Buch gehe ich wirklich jetzt schon die ganze Zeit vorbei und denke mir, oh, das sieht gut aus, oh, das klingt gut und so und habe es aber noch nicht gelesen und jetzt werde ich es mir holen.
Ich habe da, also ihr wisst ja, ich habe ein Gefühl für Bestseller, ne?
Ja.
Und ich habe da irgendwie ein Gefühl, dass es groß werden könnte. Irgendwie, das ist was Besonderes, habe ich. Also bin ich fest von überzeugt. Und ich fände es schade, wenn das so wegflutschen würde, wie manchmal so Texte wegflutschen.
Ja, das Cover fällt auf jeden Fall auf. Ja, genau. Und dein Cover für das Buch, das jetzt im August rauskommt, ist wahrscheinlich auch schon fertig.
Nee.
Gleicher, nicht?
Nee,
noch nicht. Wir suchen noch.
Aber wird es im gleichen Stil wie 22 Bahnen, Windstärke 17? Das war ja die gleiche Agentur, die das Buch gemacht hat.
Nee, ich glaube nicht. Nee,
okay, alles klar. Wird neu.
Wird ja was ganz anderes.
Nee, wird was ganz anderes, ey. Okay, und den Titel hast
gespannt.
Du aber schon.
Der Titel ist da. Der Titel ist da, seit ich diesen Text geschrieben habe. Der war sofort klar.
Ich dachte jetzt für eine Sekunde, Caro würde den Titel sagen.
Ich hab auch kurz gehofft.
Caro sagte gerade, der Titel ist, und ich war voll interessant, welcher Titel ist es? Der Titel ist schon da, seitdem ich den Roman überhaupt
habe. Aber du sagst, im März erfahren wir es, oder? Also
ja.
Nicht mehr so lange.
Ist das
schaffen
so lang,
wir.
Ja. Okay. Ich schaffe das auch, ja. Ohne irgendwie wo was zu verraten.
Ja. Caro, tausend Dank für diesen Tipps. Wir sind wahnsinnig gespannt und freuen uns, wenn wir dann auch über das neue Buch sprechen.
Ja, ich freue mich auch.
Dann bis die Tage und viele Grüße nach Kiel.
Tschüss.
Tschüss.
Noch ein Satz.
Ich habe einen schönen Satz. Und
ja,
dieser Satz lautet folgendermaßen. Hast du auch einen heute?
Ja.
Ah, cool.
War ja ganz fleißig.
Gib mir mal deinen.
Ach so, Hilfe. Okay. ich fand Frauen oft interessanter als Männer. In Unterhaltungen mit Frauen wurde ich noch nie zur stummen Zuhörerin degradiert. Das ist mein einer Satz.
Oh.
Und aus dem gleichen Buch, früher war Glück das Besondere, heute ist es die Abwesenheit von Unglück. Beides aus Daniela Kriens Mein drittes Leben, da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Mhm.
Und genau, zwei gute Sätze, wie ich finde. Und deine?
Schön. Mein Satz lautet, es löst sich ein kleiner Splitter ihrer Seele. An seiner Stelle begann ein Spatz in ihrem Brustkorb mit den Flügeln zu flattern.
What?
Es löst sich
gruselig.
Ein kleiner Splitter ihrer Seele. An seiner Stelle begann ein Spatz in ihrem Brustkorb mit den Flügeln zu flattern. Das ist aus Der Abgrund in dir von Dennis Lehane. Es geht um Rachel Childs, eine ehemals taffe, sehr beliebte Reporterin, die sich zwei Jahre lang nahezu komplett von der Welt zurückgezogen hat. Und dann heiratet aber Rachel und dann passieren Dinge und ihre Welt droht einzustürzen. Es ist ein psychologischer Thriller, sehr schön erzählt, der damit beginnt, dass Rachel an einem Dienstag im Mai im Alter von 36 Jahren ihren Mann erschießt.
Okay.
Dennis Lehane, Der Abgrund in dir, mit einigen wirklich schönen Sätzen.
Mit einem Spatz.
Ja.
Wunderbar. Wir haben heute natürlich wieder eine Buchhändlerin zu Gast und das ist diesmal eine kleine Premiere, denn diese Buchhändlerin wurde uns von einer Hörerin empfohlen. Die hat gesagt, geht doch mal nach Münster digital und besucht die Buchhandlung Der Wunderkasten und dort bitte sprecht ihr mit der Inhaberin Kirsten Lambeck. Hallo, guten Morgen, Kirsten.
Guten Morgen.
Das ist doch mal was Schönes, oder? Wenn du so tolle Tipps gibst immer den Leuten, die zu dir in die Buchhandlung kommen, dass die dann sagen, mit dieser Frau müsst ihr geredet haben. Die hat immer wunderbare Buchtipps zur Hand. Also
ja.
Vielen Dank an Inita an dieser Stelle.
Oder ist es deine Nichte zufällig?
Ich bin total gespannt. Wer hat mich empfohlen?
Inita heißt sie. Das ist eine Stammhörerin von uns. Und genau, und die ist eben aus deiner Ecke da, aus Münster. Und deswegen reden wir heute mit dir. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns für ein Buch mitgebracht hast.
Genau. Ich habe lange überlegt, was ich mitbringe. Wir lesen ja viel und die Auswahl ist jedes Mal schwer. Und ich bin dann doch zurückgefallen auf ein absolutes Herzensbuch von mir, was ich schon vor ganz langer Zeit gelesen habe. Das ist 2011 erschienen und es ist Leon und Luise von Alex Capus. Dieses Buch startet in der Kathedrale Notre Dame in den 80er Jahren bei einer Beerdigung. Und muss ich vorstellen, die Kathedrale ist fast leer. In den ersten Reihen sitzt die Familie. Man wartet in dieser komischen Stimmung, wie das so vor Beerdigungen ist. Vorne der Sarg, offen. Ja, alle warten, ob das losgeht. Es geht aber nicht los, sondern hinten geht die Tür auf und es kommt eine sehr kleine, sehr alte Frau hinein, die niemand kennt, die auch niemanden ansieht, die gestreckten Rückens nach vorne zum Sarg geht, den Toten im Sarg auf die Stirn küsst, der ist in einem ähnlichen Alter wie sie, und dann aus ihrer Manteltasche eine Fahrradklingel holt, die zweimal erschallen lässt durch die stille Kirche, sich umdreht, ohne jemanden anzusehen, und es geht. So. Und das ist ein Wahnsinnsauftakt für ein Buch. Und natürlich erfahren wir in dem Buch, wie es dazu kam, dass Leon, der im Sarg liegt, und Luise, die Frau mit der Fahrradklingel, so eine besondere Beziehung haben. Die fängt nämlich an im Jahre 1918, als Leon und Luise beide 17 oder ähnlich sind. Bald das erste Mal mitten im Krieg von zu Hause weg. Für die beiden ist das toll. Die beiden verlieben sich, wie 17-Jährige sich so verlieben. Und verleben wunderbare Tage, machen einen tollen Ausflug ans Meer, der aber furchtbar endet. Sie geraten nämlich in deutsches Artilleriefeuer. Es gibt eine große Explosion, beide werden verletzt und beide glauben, der, die jeweils andere sei tot. Dann leben sie ihr Leben weiter und in den 40er Jahren, beide jetzt, in ihren 30ern, und fahren beide Metro, in gegeneinander fahrenden Metros. Und sie sehen sich und stellen plötzlich fest, die andere gibt's noch. Leon ist inzwischen verheiratet.
Du verrätst uns aber nicht zu viel, ne?
Nein, jetzt hört das gleich auf. Ich weiß.
Gut. Bei euch Buchhändlern muss man ja manchmal Angst haben.
Ja, ich weiß. Aber ich übe das. Genau, also die beiden treffen sich. Und Leon geht auf die Suche nach seiner Luise. Und was das Große ist, seine Frau sagt, mach das, du wirst sonst nie wieder glücklich. Das ist eine wunderbare, zarte, großartige Liebesgeschichte, die völlig ohne Kitsch auskommt, die eigentlich auch jeden berühren kann. Also egal, ob man jetzt 17 oder Anfang 20 ist, wie Leon und Luise am Anfang, oder in mittleren Jahren wie die beiden in der Metro, oder aber auch schon am Ende des Lebens wie in Notre Dame. Ich habe noch niemanden gefunden, den dieses Buch nicht berührt und fasziniert hätte.
Ja, das ist doch schön.
Und das
schön.
Schöne ist, was ich an Alex Capus total mag, ist, dass der anspruchsvoll schreiben kann und tolle Literatur macht, so wie deswegen ja auch Buchpreis und überhaupt. Und trotzdem so schreibt, dass es jeder lesen und verstehen kann. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Kunst.
Das versöhnt mich wieder ein bisschen mit ihm, weil ich habe das kleine Haus am Sonnenhang zuletzt von ihm gelesen. Ah, das war nix. Insofern.
Okay. Nee, was sagst du dazu?
Das war wirklich, ging es ein bisschen in Kitsch und in, das war ein bisschen beliebig, es hatte auch wenig Handlung.
Beliebig passt,
einiges daran war nett, da waren ein paar nette Szenen drin, aber da hätte ich mir auch mehr gewünscht, und er schreibt deutlich besser, finde ich, wenn er sich der Geschichte widmet. Mhm. Also wenn er Sachen aus der Geschichte erzählt, das kann er total gut.
Wunderbar, ein toller Tipp. Christian, ich glaube, du hattest es damals auch schon mal erwähnt kurz, dass du es kennst, gell?
Und ich weiß gar nicht genau, wahrscheinlich als du etwas vorgeschlagen hast von ihm, ich habe das Buch auch gelesen und fand es auch ganz toll. Und es ist aber wirklich auch viele, viele Jahre her. Ich hätte nicht mal eine richtige Inhaltszusammenfassung zusammenbekommen. Ich erinnere mich nur noch an das Bild. Und ist es auch das Cover deiner Ausgabe, wo sie irgendwie auf dem Fahrrad sitzt mit ihm?
Nee, das ist nicht.
Das ist so das, was ich in Erinnerung
habe.
Es gab
einer mit dem Fahrrad, ja.
Ah, die sitzen einfach auf einer Bank. Genau, und der habe ich damals gelesen. Das ist das Bild, das haften geblieben ist. Ich fand es aber richtig, richtig toll erzählt. Wunderschöne Geschichte.
Super, dann haben wir einen schönen Tipp von dir. Vielen, vielen lieben Dank, Kirsten. Und schöne Grüße nach Münster.
Gerne.
Wunderbar, super.
Tschüss. Und noch ein Gedicht.
Ich habe dich gar nicht gefragt, ob du überhaupt eins dabei hast. Hast du ein Gedicht dabei?
Ich habe ein Gedicht dabei.
Du hast ein Gedicht, oh, gut.
Ja, Gedichte sollen ja vor allem, das darf man nicht vergessen, Spaß machen. Ne? Mhm. Es gibt welche, die berühren uns, manche sind einfach wahnsinnig poetisch, die finden schöne Bilder, manche Gedichte bringen uns zum Lachen. Ja? Aber es ist wichtig, dass Gedichte regelmäßig Spaß machen. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, wieder ein etwas anspruchsvolleres Gedicht. Ne? Mhm. Heute vielleicht eines, das ein bisschen mehr Spaß macht. Es heißt Gebet der Frau, Gebet des Mannes. Gebet der Frau. Müde bin ich, geh zur Ruhe, mache meine Augen zu. Lieber Gott, bevor ich schlaf, bitt ich dich noch um was. Schick mir mal einen netten Mann, der auch wirklich alles kann, der mir Komplimente macht, nicht über meinen Hintern lacht, mich stets nur auf Händen trägt, sich Geburtstage einprägt, Sex nur will, wenn ich grad mag und mich liebt wie am ersten Tag, soll die Füße mir massieren und mich schick zum Essen führen, er soll treu und zärtlich sein und mein bester Freund obendrein. Gebet des Mannes.
Oh Gott, ich ahne was.
Lieber Gott, schicke mir eine taubstumme Nymphomanin, die einen Getränkehandel besitzt und Jahreskarten fürs Stadion. Und es ist mir scheißegal, dass es sich nicht reimt.
Ist das doof.
Ja, keiner weiß, woher das kommt, dieses Gedicht.
Ach so, ich wollte gerade fragen,
nein,
von wem
keiner
das
weiß, woher es
weiß
kommt.
Man nicht.
Es ist anonym. Irgendjemand hat es mal geschrieben. Keiner weiß, woher es kommt. Gebet der Frau, Gebet des Mannes.
Muss schon ein bisschen älter sein, weil taubstumm sagt man ja heute nicht mehr. Nein. Insofern denke ich mir mal eher so, ja, 80er Jahre oder so.
Ja, ja, durchaus aber möglich. Sehr, sehr alt. Also auch das kann Gedicht sein. Ein Gedicht, das, ja, überrascht. Ein Gedicht, das dann nochmal eine schöne Wendung einnimmt. Und das, also heute habe ich mal was ganz Plattes mitgebracht. Ne?
Du, ich habe jetzt ein Problem.
Ja.
Ich habe einen Screenshot gemacht und der ist so klein, dass ich ihn nicht mehr lesen kann. Kannst du lesen, was in unserem schönen Dokument drin steht?
Ach, ein Screenshot.
Bei Frau Neumann.
In unserem Dokument steht, ja, Buchtipp der Community.
Genau, und dann darunter ist ein Screenshot.
Ah,
kannst du den lesen?
Darunter ist ein Screenshot. Du weißt aber, dass du diesen Screenshot groß ziehen kannst, ne?
Nee, ich kann den bei mir irgendwie.
Ah, Frau
jetzt
Neumann.
Hast du ihn groß gezogen.
Ah. Ach, ich habe ihn groß gezogen. Alles klar,
ja,
ich habe ihn groß gezogen,
so,
dass du ihn lesen kannst.
Ah.
Oh, denn wir gucken beide. Ja, stimmt, der Screenshot auch ist aber wirklich sehr klein, weil es sehr unscharf geworden ist.
Ja, genau.
Denn der Screenshot war extrem klein.
Ja, also.
So, kannst du es lesen?
Wir sind bei den Buchtipps der Community.
Sehr gut.
Ihr habt uns geschrieben an liesunddas@gmail.com und der Christian hat das jetzt für mich lesbar gemacht. Vielen Dank. Also, uns hat Frau Neumann, besser gesagt Sandra, geschrieben. Hallo, ich dachte, ich wäre durch euch auf Lügen über meine Mutter gestoßen, habe es aber eben auf Instagram nicht bei den Empfehlungen gefunden. Es geht um das Aufwachsen einer Tochter in einer Familie, in der sich alles nur um das zu hohe Gewicht der Mutter dreht. Ich war sehr skeptisch, aber es ließ sich super gut lesen. Schade, dass in der heutigen Zeit so viele ein verkrampftes Verhältnis zum Essen und zum eigenen Körper haben. Speziell, aber lesenswert. Das war so eines der Bücher, da gab es unseren Podcast noch nicht, dass da sehr, sehr groß war und alle haben drüber gesprochen.
Ja.
Ich habe es auch gelesen. Mich hat aber ganz vieles daran gestört, aber ihr kennt ja mein Gedächtnis mittlerweile. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was mich gestört hat, aber ich weiß nur, dass ich so ein halbgutes Gefühl habe, wenn ich an dieses Buch denke. Aber ja, mehr kann ich dazu gar nicht mehr sagen. Genau.
Okay.
Dann haben wir noch eine sehr nette Mail bekommen von Susan. Liebe Larissa, lieber Christian, mit eurem großartigen Podcast fühlt sich eine Autofahrt nur halb so lang an und eine Joggingrunde weniger anstrengend, wenn ich euren Gesprächen lausche und den Gedanken schon in der nächsten Buchhandlung bin, um in eure Leseempfehlungen zu schmökern. Macht unbedingt weiter, ich fühle ein beginnendes Suchtfieber. Ich hoffe, das ist was Gutes.
Sehr schön, toll.
Als Leseempfehlung möchte ich das Buch von Dr. Stefanie Brodmann, Frauen, die schreiben, blühen auf, mit 23 Schreibinspirationen für eine Reise zu dir teilen. Schreiben als Auszeit. Auszüge aus dem Notizbuch der Autorin zeigen, wie sie Schreibimpulse umgesetzt hat und inspirieren dazu, selbst Texte zu schreiben. 23 Anregungen, die das Leben der Leserinnen verändern können, auch für schreibfreudige Männer geeignet. Das Buch ist für alle, die schon immer gerne geschrieben haben und für diejenigen, die das Schreiben für sich entdecken wollen. Herzliche Grüße aus Chemnitz, Susan. Ein Sachbuch für Menschen, die gerne schreiben wollen. Übrigens, das waren jetzt erstmal zwei geschriebene Tipps. Ich habe gleich noch einen. Ihr dürft uns natürlich sehr, sehr gerne auch wieder Sprachnachrichten schicken. Wir hätten eigentlich noch lieber Sprachnachrichten, weil wir eure Stimmen dann hören können. Also wenn ihr da Lust habt, nehmt was mit dem Handy auf, schickt es uns an liesunddas@gmail.com. Eine habe ich schon bekommen, die habe ich aber noch nicht runtergeladen. Die hören wir dann nächstes Mal. Es war diesmal ein bisschen viel. Genau, weil die letzte Mail, die noch kam, von Martina, die war auch total nett. Und zwar schreibt sie, ich bin so unglaublich froh, euch gegen Ende des letzten Jahres entdeckt zu haben. Dank eurer Empfehlungen ist meine Möchte-ich-lesen-Liste um so viele interessante Buchwünsche gewachsen und meine Habe-ich-gelesen-Liste hat sich um zahlreiche tolle Werke erweitert, auf die ich ohne euch niemals gekommen wäre. Danke dafür. Und dann schreibt sie in Klammern, und das freut mich besonders, tendenziell habe ich gemerkt, dass ich Larissas Buchvorschläge eher zugeneigt bin, aber oft ist auch unter Christians Büchern eines dabei, das mich interessiert. Edge, Badge. Ja, aber ist ja kein Wettkampf hier.
Ja, dann, nee, aber für dich ja offensichtlich doch.
Nein, gar nicht. Nein.
Ich stehe drüber. Ich stehe drüber.
Ich nicht.
Ich kann euch einfach nur die besten Bücher der Welt empfehlen und wenn ihr es nicht annehmt, ist es euer Problem.
Ihr selber schuld.
Also wirklich.
Und dann hat sie noch eine ganz nette Idee. Und zwar schreibt sie, gerade höre ich eure Folgen ein zweites Mal durch. Es ist einfach beruhigend und entspannend und gleichzeitig unterhaltend, euch zuzuhören. Danke dir, Larissa, außerdem für die Idee des Lachfensterbretts aus Folge 6, das ist wirklich schon ein bisschen her, das ich als Gedichtfensterbrett uminterpretiert habe und bei mir zu Hause installiert habe. Das erste Gedicht, das jetzt im Bilderrahmen steckt, ist übrigens Christians Gedichtempfehlung von Mascha Kaleko, Du bist der Hafen. Da kurz die Erklärung dazu. Ich hatte irgendwie keine Ahnung, was man so zwischen Weihnachten und Frühjahr oder Ostern als Deko aufs Fensterbrett stellen kann. Und das war dann so nackig bei mir, so leer. Und dann habe ich einfach kleine Bilderrahmen genommen und habe irgendwelche Comicstrips ausgeschnitten von Nicht lustig und von Simon the Cat und sonstiges. Und habe die da reingebaut und dann war das halt irgendwie total nett, weil man jede Woche irgendwas zu lachen hatte. Und das macht sie jetzt also mit Gedichten. Sie hat auch ein Foto beigelegt, das stelle ich euch auf liesunddas.com. Das finde ich eine total nette Idee, sich einfach mit Gedichten zu umgeben, damit man die einfach irgendwo in seinem Alltag in einem Bilderrahmen schön präsentiert und man kann das ja auswechseln und hat ein paar schöne Zeilen und ist von schöner Sprache umgeben und Mascha Kaleko geht sowieso immer. Und genau, und dann, ach so, und sie hat diese Sprachnachricht geschickt, aber die kriegt ihr trotzdem erst später.
Okay.
Die bringe ich nächstes Mal mit.
Ach so, okay, okay. Ja, okay, wenn es sein muss. Ich verstehe zwar nicht, warum, aber okay.
Ja, weil ich technisch dazu jetzt nicht in der Lage bin.
Also ist ja wenigstens eine Erklärung, weißt du?
Also okay, ja, ich kann keine Screenshots größer machen und ich kann keine Audionachrichten abspielen, aber nächstes Mal schaffe ich das. Ich übe das.
Super.
Versprochen.
Super gut.
Jo. Ja, dann sind wir natürlich jetzt beim Besten dieser Podcast-Episode und zwar beim Rezensionsrätsel. Freust du dich schon?
Yes.
Du weißt schon, dass ich das mittlerweile auch als Video aufnehme und man an deinem Gesicht siehst, dass du dich nicht freust. Du musst dich mehr freuen, bitte. Einmal freuen.
Frag mich nochmal.
Freust du dich schon sehr auf das Rezensionsrätsel, Christian?
Oh, wow. Ja, nun, cool.
Also diesmal ist es
ein ganz einfaches. Nein, ich freue mich wirklich drauf. Ich freue mich, das wird wirklich. Aber ich bin ja auch so ein Quizzer. Jeder rät gerne. Zeig mir einen, der nicht gerne rät.
Ja, aber man rät ja nur gerne, wenn man es wirklich weiß, oder?
Nee.
Also wenn du so Kreuzworträtsel machst, wo du dann wirklich nichts weißt, so, dann ist ja auch frustrierend.
Nein, ich finde es super.
Ja, okay. Also, es sind wieder 5 echte Rezensionen aus dem Internet zu einem Buch und du musst rausfinden, was für ein Buch es ist. Ich fange schwer an. Ich finde die Art toll, wie langweilig und gleichzeitig spannend erzählt wird.
Interessant.
Nummer 2. Ein Buch mit ungewöhnlichem Konzept, das sich schwer bis gar nicht aus der Hand legen lässt. Das könnte jetzt auch vieles sein.
Ungewöhnliches Konzept ist gut.
Mhm. Nummer 3. Diesmal gab es überraschende Wendungen bis zur letzten Seite. Wirklich gut.
Sehr cool.
Nummer 4. Ein Buch im Buch im Buch. Was ist Realität? Was ist Fiktion? Und Nummer 5. In Momenten wie diesen freue ich mich, die deutsche Sprache zur Muttersprache zu haben. Und nun habe ich echt Lust auf ein Puzzle.
Ja, gut, das ist ja das. Das ist ja witzig. Wolf Haas, Wackelkontakt.
Richtig. Ja.
Na, nicht, dass du jetzt schon wieder zu viel verraten hast dadurch. Jetzt hast du ja fast schon mehr verraten als ich.
Wieso? Das mit dem Puzzle hast du auch.
Nein. Ein Buch, ein Buch, ein Buch, ein Buch, ja. Der Satz war mir zu viel. Ein Buch, ein Buch, ein Buch, ein Buch.
Okay.
Aber ich hatte ja nur hingedeutet darauf, dass es ein Buch im Buch ist.
Okay, dann kannst du den auch rausschneiden, wenn er zu viel verrät.
Okay, Wackelkontakt verwirrt. Ja, aber als du denn das dritte Mal die dritte Erklärung hattest, da habe ich kurz gedacht, ist es das? Aber sie nimmt doch nicht das Buch. Sie nimmt doch nicht so ein aktuelles Buch. Und was war nochmal die erste Beschreibung? Es ist gleichzeitig.
Ich finde die Art toll, wie langweilig und gleichzeitig spannend erzählt wird.
Und das kann ich gar nicht nachvollziehen.
Nicht?
Ich frage mich. Langweilig erzählt. In diesem Buch ist nichts langweilig.
Ja, vielleicht
erzählt.
Weil nicht so viel passiert oder so?
Es passiert nur was.
Ach so, okay.
Es passiert die ganze Zeit was.
Kann ich noch nicht einschätzen.
Also muss sagen, langweilig erzählt, das kann ich nicht nachvollziehen.
Es ist nicht so klug, Rezensionen zu lesen, weil da waren jetzt wirklich ein paar Spoiler drin. Also ja. ich hab die gelesen, weil ich dachte, ich kann dich damit ein bisschen veräppeln. Und jetzt weiß ich leider zwei Dinge, die ich eigentlich noch nicht wissen wollte. Aber dadurch, dass ich so ein schlechtes Gedächtnis habe, habe ich das bis zum Wochenende wieder vergessen, denke ich.
Lest bitte Wolf Haas und Wackelkontakt. Es wird eines der tollen Bücher dieses Jahres werden.
Wunderbar. Das war's schon für heute. Wir sind schon wieder durch. Schreibt uns gerne an liesunddas@gmail.com, kommt auf unsere Seite und abonniert auch gerne den Newsletter, den ich immer ein bisschen planlos schreibe. Das macht Spaß. Ja. Haben mittlerweile irgendwie 500 Leute abonniert, das freut mich sehr. Und da sind nämlich auch immer die ganzen Buchtipps, über die wir hier sprechen, nochmal kurz zusammengefasst drin. Wenn ihr irgendwie vergessen habt, wie irgendein Buch hieß, könnt ihr da immer nachschauen und auch in den Shownotes natürlich. Und ihr könnt auch immer Kapitel überspringen, wenn ihr irgendein Buch schon kennt, das wir hier vorstellen. Dann könnt ihr einfach auf die Weitertaste drücken und dann springt es zum nächsten Kapitel. So gut sind wir zu euch.
Technisch.
Dann gehen wir jetzt in die Nachlese, oder?
Ausgefeilt. Wir gehen in die Nachlese und besprechen nochmal kurz ein bisschen nach, was wir heute alles so erlebt haben.
Genau. Wenn ihr die auch hören wollt, kommt in die Steady-Community. Ansonsten hören wir uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin. Tschüss.
Baba.
Baba, genau. Baba. Sehr gut.